Die griechische Küstenwache erreicht am Mittag die Insel Chios. An Bord mehrere Leichen. Laut Behörden sollen es drei Minderjährige sein, die auf der Flucht nach Europa gestorben sind.
Mehr als 1000 Menschen sind allein im Jahr 2024 an den Außengrenzen der Europäischen Union gestorben. Viele begeben sich auf der Suche nach Sicherheit und Zuflucht auf die riskante Reise. Andere suchen Arbeit und ein besseres Leben in Europa und in Österreich.
Österreich ist wirklich ein Ausnahmeland gewesen. Die letzten 10 Jahre hat kein Land der Europäischen Union so vielen Menschen Schutz gewährt wie Österreich.
Das ist Gerald Knaus. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Stabilität und dem Rechtsstaat in Europa. Und beides wird derzeit durch den Umgang mit Migration auf die Probe gestellt.
Wir haben einen Zusammenbruch des Rechtsstaates, weil Mehrheiten in diesen Ländern zu dem Schluss kommen, wenn wir Kontrolle wollen, dann setzen wir die Menschenrechte aus.
Auch in Österreich gibt es Vertreter, die einen harten Asyl- und Migrationskurs fordern.
Das Jahr 2023 ist das Jahr der Abschiebungen gewesen. Nämlich 12.900 Personen wurden abgeschoben. Das sind so viele wie noch nie gewesen.
Die Freiheitliche Partei, nächster Punkt zum Notieren, ist die einzige Partei für einen Stopp der Völkerwanderung, für Remigration.
Innerpolitische Debatten im Vorfeld der Nationalratswahl um steigende Kriminalität oder hohe Sozialhilfen für Migranten verhärten auch die Fronten in der Bevölkerung. Dabei warnen Expertinnen und Experten längst, dass es vielschichtige Lösungen anstelle von populistischen Ansagen braucht.
Wir werden nie in diesen utopischen Bereich kommen, irreguläre Migration gänzlich auf Null bringen zu können. Das klingt nicht so toll, wie wenn ich plakatiere Festung Österreich und niemand kommt mehr.
Judith Kohlenberger ist Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie sieht auch die Gefahr einer politisch vergifteten Debatte, bei der es nicht um Lösungen, sondern um Wählerstimmen geht.
Das sind die, die das Problem brauchen und eben genau deshalb keine Lösung wollen, weil sie das Problem anfeuern, anfachen. Die wollen ja diese bürgerkriegsähnlichen Zustände, weil sie daraus Kapital schlagen.
Ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. Und in diesem dritten und letzten Interview aus unserer Inside Austria Sommerserie spreche ich mit den MigrationsforscherInnen Judith Kohlenberger und Gerald Knaus darüber, was im Zusammenhang mit Flucht und Migration schiefläuft. Welche Strategien es braucht, damit das Sterben an den Grenzen Europas ein Ende hat. Wir sprechen darüber, warum sich auch Expertinnen und Experten im Umgang mit der sogenannten irregulären Migration nicht einig sind und worauf es ankommt, damit Integration gelingen kann. Frau Kohlenberger, Herr Knaus, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für unsere Interviewserie in Inside Austria. Ja, herzlich willkommen erst einmal.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Steigen wir gleich ein ins Thema. Frau Kohlenberger, Migration ist wieder eines der größten Themen in Europa, auch in den USA. In Österreich steht der Nationalratswahlkampf bevor oder wir sind schon mittendrin. Auch da wird das Thema eine Rolle spielen. Wieso steht denn ausgerechnet jetzt Migration wieder so im Zentrum?
Ich muss wahrscheinlich vorausschicken, dass ich berufsbedingt eine vielleicht zu starke Innensicht habe, weil für mich natürlich Migration quasi nie weg war als Thema. Wir haben schon gesehen, global, aber auch mit Blick auf europäische Diskurse und vor allem den deutschsprachigen Raum war es während der Pandemie so, erstens mal aufgrund der Grenzschließungen, dass weniger Migration stattgefunden hat tatsächlich, aber dass das Thema überlagert wurde von anderen Fragen, also Pandemie, Impfung etc., dass auch Parteien, die rechts der Mitte oder ganz extrem rechts der Mitte stehen, auch eher mit diesen Themen dann versucht haben, Wählerstimmen zu generieren. Das ist immer noch da, aber im Windschatten jetzt ganz stark, ich sage immer auch ähnlicherweise, wie dieses angestaute Migrationsvolumen abgebaut wurde, dann ab 2022, 2023, in ähnlicher Weise ist auch das Thema wieder ganz stark hochgekommen. Und gleichzeitig muss man sagen, es gibt natürlich einige Fragen, vor allem ich glaube, wenn wir über Integration sprechen in Österreich, wo man sagen muss, da ist in den letzten Jahren, ich möchte eigentlich sagen in den letzten Jahrzehnten, zu wenig das Falsche, zu zaghaft, zu Populistisches passiert und nicht das, was eigentlich ein Einwanderungsland, und das ist Österreich, schließlich bräuchte. Und ich glaube, auch deshalb sehen wir derzeit ein Aufbrechen ganz vieler Debatten, teilweise auch eine populistische Instrumentalisierung mancher dieser Debatten, wenn wir beispielsweise auch nach Großbritannien blicken. Aber ich glaube, in Österreich müssen wir da nicht weit suchen, wenn es um populistische Politunternehmer geht.
Haben wir in Österreich die Unmöglichkeit, Asylanträge zu stellen? Nein, natürlich haben wir diese Unmöglichkeit nicht. Im Gegenteil, es ist immer noch so, dass wenn Sie das Wort Asyl aussprechen, Sie damit die Eintrittskarte in den All-Inclusive-Club Österreich inklusive der sozialen Hängematte lösen können. Das ist immer noch so.
Und das erklärt aus meiner Sicht so ein bisschen diesen Biotop, in dem wir uns derzeit befinden, an Themen, an Thematiken. Und im Hintertreffen dessen kommt natürlich diese große Frage von Desinformation und Fake News, die immer aus meiner Sicht ganz besonders virulent war im Bereich Migration, Asyl und Flucht. Und das macht es in der Zusammenschau tatsächlich schwierig, nüchtern sachlich über das Thema zu sprechen und auch Handlungs- und Lösungsansätze vorzuschlagen.
Mhm. Auf viele dieser Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, können wir gleich noch im Detail kommen. Fangen wir vielleicht bei den Fakten an. Herr Knaus, wie viele Migrantinnen und Migranten kommen denn derzeit überhaupt nach Österreich? Und wo liegen wir denn da im internationalen Vergleich?
Also wenn wir uns fragen, warum wir derzeit in vielen Demokratien, das war ja auch Ihre Eingangsfrage, und auch in Österreich intensiv über Migration, aber eben auch Flucht reden, dann ist die wichtigste Tatsache die, dass wir so viel haben wie seit den 40er Jahren noch nie zuvor. Also wir haben objektiv in Deutschland im Jahr 2022 mehr Menschenschutz gewährt als in jedem Jahr seit der Gründung der Bundesrepublik 1949. Wir haben in den USA in den letzten 4 Jahren 10 Millionen Encounters gehabt an der Grenze, seit Joe Biden Präsident wurde. Das gab es in den USA seit Jahrzehnten noch nie. Und wir haben auch in Österreich und jetzt hier ganz besonders in Wien eine Zuwanderung erlebt in den letzten Jahren, die es zuletzt vor 120 Jahren gab. Das hat viele unterschiedliche Gründe. Nicht alles davon ist Flucht. Ein kleiner Teil davon sind Menschen, die irregulär kommen. Die größte Zahl sind die Ukrainerinnen. Aber das liegt natürlich daran, dass rund um Europa ein Ring aus Konflikten, Gewalt, Vertreibungen nicht nur in den letzten Jahren nicht eingedämmt wurde durch Maßnahmen, die Konflikte verhindern konnten, sondern es brennt lichterloh.
Österreich hat besonders viele Menschen aufgenommen. Um das vielleicht noch konkreter zu machen und auch ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, wie viele Menschen sind denn in Österreich geblieben? Wie viele haben Asyl hier bekommen?
Also von 2014 bis 2023 positive Entscheidungen waren um die 150.000. Das ist schon bemerkenswert. Also in Deutschland waren es ungefähr 1,4 Millionen. In der ganzen EU waren es 3 Millionen. Und Österreich und Deutschland zusammen, um das einzuordnen, haben von 2014 bis 2023 über 51% aller positiven Asylentscheidungen in der EU getroffen. Und dafür, muss ich sagen, finde ich gerade die Situation in Österreich extrem ermutigend. Also wir hatten in Wien jetzt Europaparlamentswahlen und wenn ich mir die Wahlergebnisse anschaue, eine Stadt, in der heute 2,5% der Bevölkerung Syrer sind und in der es bis 2014 praktisch keine Syrer gab, in der die FPÖ nur bei 18% steht, in der die Regierung eine klare Mehrheit hat, eine Stadt, die regelmäßig gewählt wird zur lebenswertesten Stadt der Welt, bei allen Problemen, die es natürlich gibt, wenn so viele Menschen in so kurzer Zeit kommen. Und in den letzten 2 Jahren waren es, glaube ich, allein 30.000 Syrer, die nach Wien kamen, in den letzten 3 Jahren. Alle Herausforderungen, das ist doch bemerkenswert, dass es eigentlich ja, bis jetzt funktioniert hat. Und dafür müssen wir kämpfen, das ist nicht selbstverständlich.
Sie haben schon genannt, es gibt verschiedenste Gründe für Migration. Frau Kohlenberger, was erhoffen sich denn Menschen, die nach Österreich kommen?
Also da muss man klar unterscheiden zwischen jenen, die aus Kriegsgebieten, aus Konfliktregionen kommen und für die häufig bei Aufbruch gar noch nicht so klar ist, dass sie in Österreich landen werden. Das haben zum Beispiel viele Menschen, die 2015 nach Österreich gekommen sind, klar gesagt, naja, eigentlich wollten wir nach Deutschland, dann waren wir am Wiener Westbahnhof und haben gemerkt, so schlecht ist es da nicht, bleiben wir halt. Also wirklich der Zufall, der da bestimmend ist. Und diese Menschen, die kriegsvertriebene Menschen sind, die suchen vor allem Schutz und Sicherheit. Die suchen Freiheit und Sicherheit für sich und ihre Lieben. Und ich glaube, das ist zutiefst nachvollziehbar. Es gibt da immer wieder Diskussion, soll man auch geflüchteten Menschen eine gewisse Form der Ziellandwahl zustehen oder müssen sie sich quasi mit dem ersten sicheren Land, in dem sie landen, zufrieden geben? das ist einerseits natürlich eine politische Frage, das ist aber, glaube ich, auch eine Frage, wie viel Selbstwirksamkeit steht man auch Geflüchteten zu, nicht zuletzt deshalb, weil dann, wenn sie einen Status erhalten, ja schon erwartet wird, dass sie eben erwerbstätig sind, sich einbringen, erfolgreich sind, leisten, Integration durch Leistung. Und das gelingt, glaube ich, in einem Land wie Österreich etwas leichter als in einem Land wie beispielsweise Ungarn, um jetzt ein ganz extremes Beispiel zu nennen, wo natürlich keinerlei Integrationsstrukturen vorhanden sind für geflüchtete Menschen, weil es im Grunde gar keine Flüchtlinge dort gibt, weil ja keine Asylanträge entgegengenommen werden. Also vor diesem Hintergrund ist es sicherlich auch legitim zu sagen, man sucht ein Land, wo man erstens mal Ausblick oder Aussicht auf ein gutes, faires, rechtsstaatliches Asylverfahren hat, auf Familienzusammenführung, auch das ist für viele Menschen aus nachvollziehbaren Gründen wichtig und die Möglichkeit, sich einzubringen. Ich spreche immer wieder mit Hilfsorganisationen, die etwa entlang der Balkanroute tätig sind, bin auch immer wieder in Kontakt mit Forschern vor Ort und die sagen, wenn man dort mit jungen Menschen spricht, die in diesen Lagern, etwa in Bihać untergebracht sind, das Einzige, was sie sagen, was sie wollen, ist Arbeit. Und da sind wir schon bei einem Thema, das nicht so ganz leicht ist, dass über die Asylschiene, über die humanitäre Schiene derzeit schon noch ein gewisser Anteil von Menschen kommt, die eigentlich keinen Schutzbedarf haben, die aber Arbeit suchen. Und die interessanterweise, sobald sie irregulär aufhältig sind, in nicht wenigen Fällen auch irregulär und Anführungszeichen illegal Arbeit finden. Und da fehlt uns für manche Nationalitäten, vor allem mit Blick auf afrikanische Länder, fehlen uns da gute und faire Zugangswege zu dieser Arbeit in Europa, die sie zwar finden, aber eben nicht legal aufnehmen können. Das ist aus meiner Sicht eine der großen Baustellen, die wir haben, die bearbeitet gehört, auch mit Blick auf demografischen Wandel, in dem sich die westeuropäischen, eigentlich alle europäischen Länder mittlerweile schon stark befinden, steigenden Arbeitskräftebedarf, nicht vor allem unter den akademisch Gebildeten, sondern eher im niedrig- und mittelqualifizierten Bereich. Und ich glaube, all along wird Europa nicht darum herumkommen, dieses Migrationsdilemma, in dem es sich befindet, nämlich auf der einen Seite die vermeintlich Unerwünschten abzuwehren, abzuschrecken, sich abzuschotten und auf der anderen Seite aber möglichst attraktiv für jene Migrantinnen und Migranten zu sein, die man als Fach- und Arbeitskräfte benötigt. Und ich glaube, da muss man stärker zu einer Zusammenschau kommen, weil sonst geht sich das all along nicht mehr aus.
Diese irreguläre Migration, die Sie gerade angesprochen haben, wo unter anderem eben dazu gehört, dass Menschen auf Arbeitssuche nach Europa, nach Österreich kommen, die wird ja politisch sehr stark instrumentalisiert. Ich glaube, es gibt keine einzige Partei mehr in Österreich, die nicht sagt, man muss, um zu einer Lösung zu kommen, diese irreguläre Migration einschränken.
Nach diesen ersten wenigen Zahlen darf ich Ihnen auch ein erstes Maßnahmenpaket vorstellen zur Bekämpfung der Schlepperei und zur Bekämpfung dieser illegalen, irregulären Migration.
Wir wollen ein geregeltes, ordentliches Asylsystem. Wir wollen ein gutes Grenzmanagement anbieten. Wir wollen ja wissen, wer da ist. Wir wollen legale Möglichkeiten anbieten, dass man um Flucht ansuchen kann, weil das andere heißt irreguläre Migration. Alles, was nicht legal an einer Grenze kommt, ist irreguläre Migration.
Deswegen brauche ich kein Einreisezentrum, weil es niemand gibt, der ein Recht auf diese Einreise unter dem Asyltitel hat, sondern die Frage, die sich mir stellt, ist, wie bringe ich diese Leute wieder außer Landes? Deshalb braucht es Ausreisezentren für diese Illegalen, die die Grenze übertreten haben.
Herr Knaus, vielleicht können wir es einmal definieren, weil dieser Begriff eben so häufig fällt. Was bedeutet denn irreguläre oder manchmal wird auch illegale Migration verwendet?
Ja, das ist nicht sehr kompliziert. Also wenn Ukrainerinnen aus der Ukraine in die EU kommen, dann können sie legal einreisen. Das Gleiche trifft auf Georgien zu, das Gleiche trifft auf Menschen aus allen Balkanländern zu. Die brauchen kein Visum, die können legal einreisen und können dann, wenn sie sich verfolgt fühlen, einen Asylantrag stellen oder im Fall der Ukrainer brauchen sie nicht einmal das, sondern bekommen sofort Schutz anerkannt. Andere Menschen, die versuchen, in die EU zu kommen und die kein Visum haben, die nicht in ein Flugzeug steigen dürfen, die nicht in ein Schiff Richtung Europa losfahren können, die versuchen es dann ohne Visum. Und darum sagt man irregulär, weil wenn sie dann ankommen und sie einen Asylantrag stellen, das ist legal. Also man darf einen Asylantrag stellen, auch wenn man irregulär einreist.
Jetzt haben Sie eingangs gesagt, dass Österreich das Ganze eigentlich ziemlich gut meistert. Wenn wir uns jetzt aber die politische Entwicklung anschauen in Österreich und auch in Europa, dann fällt auf, dass da vor allem Parteien am rechten Rand Zuspruch gewinnen, im Hinblick auch, dass sie mit diesem Migrationsthema um Stimmen werben. In Österreich ist zum Beispiel die FPÖ bei der EU-Wahl auf Platz 1 gelandet. Heißt das vielleicht, dass Österreich das vielleicht doch gar nicht so gut gemeistert hat, wie Sie gesagt haben, oder ob das zumindest bei der Bevölkerung nicht angekommen ist?
Die Tatsache, dass Österreich sehr offen und aufnahmebereit war, bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht ein sehr ernstes Problem haben im politischen Bereich. Und das liegt auch daran, dass ich glaube, dass über dieses Migrationsthema so diskutiert wird, als hätten wir keine Chancen der Kontrolle.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit zur Sache selbst, nämlich zur Frage einer vernünftigen Asylpolitik oder einer vernünftigen Abwehrpolitik, möchte ich es nennen, gegen die Entwicklungen, die ich als Völkerwanderung bezeichnen möchte und die über Österreich in einer ungeahnten Dimension hereinbrechen und die das Jahr 2015 ja in den Schatten stellen, wie Sie alle wissen.
Und nichts macht Menschen so viel Angst wie Angst vor Kontrollverlust. Wenn die, die wir brauchen, regulär und auch, das heißt, ohne Lebensgefahr einreisen könnten, hätten wir eine ganz andere Debatte. Das sehen wir in allen klassischen Einwanderungsländern, Kanada, Australien, Amerika. Aber auch kleine Zahlen von Menschen, die irregulär kommen, erzeugen überall Angst. Das wird dann verbunden mit der Geschichte, die ganze Welt ist in Bewegung. Mehr Flüchtlinge als je zuvor, Klimawandel, Kriege. Dann denkt sich jemand, der die Zeitung liest, okay, wir haben keine Kontrolle und es sind immer mehr in Bewegung. Also was kommt da auf uns zu? Und daher brauchen wir zusätzlich zu dem absolut wichtigen Erklären, dass wir bis jetzt in dem Land mit den meisten positiven Asylentscheidungen recht gut zurechtgekommen sind, dass Österreich da ein Vorbild ist, das andere ermutigen könnte, müssen wir natürlich auch zeigen, dass Kontrolle möglich ist. Humane Kontrolle, nicht die Kontrolle, die wir heute an den Außengrenzen haben. So gesehen ist es extrem wichtig, zwischen der Migration, die wir brauchen, das Argument trifft überall zu, in Polen, in Albanien, in Deutschland, in Rumänien werden Arbeitskräfte gebraucht und da sucht man Leute, die kommen.
Sogar in Ungarn, ja.
Auch in Ungarn. Diesem Gefühl von Kontrollverlust, dem müssen wir eine Politik entgegenhalten. Und der Hauptgrund dafür, neben dem politisch explosiven Charakter dieses Gefühls, wir haben keine Kontrolle, ist natürlich auch, dass diese Außengrenze der EU so tödlich ist wie noch nie. Und das ist das totale Versagen Europas. In den letzten 10 Jahren die tödlichste Grenze der Welt. Und allein im letzten Jahr sind auf dem Weg nach Spanien und Italien nur 2023 3.900 Menschen ums Leben gekommen. Das sind die Zahlen von IOM, der Internationalen Organisation für Migration. Österreich liegt ja mitten in Europa. Das ist die Leute, die dann nach Österreich kommen, das sind die, die es überlebt haben. Aber jedes Jahr sterben Tausende dabei. Und auch das ist einfach vollkommen inakzeptabel. Das ist ein Notstand.
Ich glaube, diese Irregularität, das ist tatsächlich ein riesiges Thema, nämlich nicht nur natürlich Hauptfaktor die vielen Grenztoten jährlich eigentlich, die wir in Europa zu verzeichnen haben. Und du kannst nur über den irregulären, vulgo illegalen Weg auf österreichisches Territorium gelangen. Ja? Und dahin einmal, der Weg davor ist ja eigentlich das Schwierige. Da verbringst du einige Zeit, wenn nicht manchmal sogar sehr viel Zeit in Transitländern, in Flüchtlingslagern, an den Außengrenzen, entlang der Balkanroute, erlebst wahnsinnig viel Gewalt, ökonomische Deprivation, Hungernot, Elend, sexuelle Ausbeutung, Zwangsprostitution, Folter etc. Und dann kommen so meistens junge Menschen, die all das in diesen wenigen Jahren, die sie erzählen, erlebt haben, die kommen dann hier an mit einem, ich sage immer, zum Bersten gefüllten Rucksack an Themen. Und die kommen dann irgendwann in Österreich an, wo sie sich übrigens, und das berichten mir Grenzpolizisten aus der Grenzstation Nickelsdorf, fast freudig teilweise in die Arme von österreichischen Grenzpolizisten begeben, im Gegensatz zu ungarischen, weil sie genau wissen, hier wird in den allermeisten Fällen mein Asylantrag entgegengenommen. Hier bin ich sozusagen, und das ist das erste Land für viele entlang der Balkanroute, auch wirklich in Sicherheit. Das wird auch so gesagt. Finde ich übrigens, wäre eine schöne Erzählung für Österreich, weil man die Rechtsstaatlichkeit auch im Asylbereich hochhält.
Die Erzählung, die die österreichische Bundesregierung einfach an die ÖVP andererseits gerne propagiert, ist ja jene, dass Österreich besonders hart gegen irreguläre Zuwanderung vorgeht. Man arbeitet mit Ungarn zusammen.
Ungarn ist für uns ein ganz wichtiger geostrategischer Partner, wenn es um die Frage der Sicherheit geht. Ungarn grenzt unmittelbar an die Ukraine an. Es wird in der Ukraine Krieg geführt. Ungarn war sehr rasch eines der Länder, das auch massiv belastet war, gleich durch die ersten Fluchtbewegungen, genauso wie unser Nachbarland die Slowakei oder auch Polen. Und Österreich hat von vornherein darauf geachtet, dass wir in guter Zusammenarbeit hier zueinander stehen und einander helfen.
Es werden Anspielungen darauf gemacht, die Menschenrechtskonvention eventuell zu hinterfragen. Um es jetzt nochmal klar zu machen, Österreich hält sich bislang aber an Schengen-Abkommen, an Menschenrechte etc.
Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass es in Österreich zwar in den letzten Jahren oft einen Diskurs gab, auch politisch, der erinnerte an Orbán. Aber in der Praxis ist Österreich wirklich Tag und Nacht das Gegenteil von Ungarn gewesen. Die Gefahr besteht natürlich darin, dass auch in Österreich Parteien mit der Angst vor Kontrollverlust so stark werden, dass sie sagen, machen wir es wie Orbán. Dann werden sie auf Widerstand stoßen. Das geht nicht leicht. Aber es gibt diese Parteien. Und es sind mittlerweile nicht mehr nur Orbáns Ungarn, die Pushbacks machen. Das wird offiziell offen diskutiert im finnischen Parlament. Also in ganz Europa, an den Grenzen ist, und ich glaube, es ist nicht nur die Angst vor Kontrollverlust, das ist das eine, aber es ist auch dieses Gefühl, es gibt keinen anderen Weg, Kontrolle herzustellen. Und darauf müssen wir schnell eine Antwort finden, denn sonst entgleitet uns das Wichtigste, was wir haben, nämlich die Rechtsstaatlichkeit, die Österreich erhalten hat, und das ist ein extrem wichtiges Resultat.
Sie haben schon die tödlichen Grenzen, die tödlichen Außengrenzen der EU angesprochen. Wie kann man denn da nun entgegenwirken? Was wären Ihre Vorschläge? Wie kann man es anders, wie kann man es besser machen?
Da gibt es grob drei Möglichkeiten. Eines ist utopisch, aber in der Philosophie und bei vielen Denkern präsent. Wir sagen, jeder kann kommen. Also im Grunde offene Grenzen. Das heißt ja nicht, dass es da keine Grenzen gibt, aber sie sind offen. Man kann in Nigeria oder in Afghanistan ins Flugzeug steigen, nach Österreich fliegen oder nach Deutschland. Es gibt aber kein Land der Welt, keine Demokratie der Welt, die offene Grenzen für alle hat. Die zweite Möglichkeit ist totale Abschottung. Das versuchen in den letzten Jahren manche. Wir machen die Grenzen unüberwindbar. Also Brutalität, im Grunde genommen Militär an der Grenze. Da geht es nicht mehr um Grenzschutz, da geht es um Militär. Das kann funktionieren. Das sehen wir derzeit an der Grenze rund um Gaza oder am Zaun zwischen Israel und Ägypten. Da kommt keiner durch. Aber da stehen eben Militärs. Und aus Gaza kommt keiner raus, weil da stehen Militärs mit einem Schießbefehl. Aber das ist das Ende von dem, was wir derzeit im EU-Recht haben. Nämlich an den Grenzen wird nicht einfach auf Leute geschossen, weil wir sie nicht als Feinde sehen und weil sie die Möglichkeit haben müssten, einen Asylantrag zu stellen. Und die dritte Option ist, wir reduzieren irreguläre Migration. Wir wollen sie reduzieren. Aber ohne Gewalt. Und da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, wenn wir dieses Abschrecken, wo ja immer das Wort Gewalt, Schrecken, Gewalt drinsteckt, als illegal und unmoralisch ablehnen, dann geht nur Entmutigung, dass Menschen das Gefühl haben, es ist sinnlos, irregulär zu kommen und gleichzeitig Alternativen zu haben. Alternativen allein heißt nicht, dass weniger Menschen kommen, weil Alternativen immer beschränkt sind. Also selbst wenn ich jetzt sage, im Jahr können 20, 30, 40.000 Leute aus Senegal in die EU legal zur Arbeit kommen, wird es immer noch in einem Land mit 18 Millionen Einwohnern viele geben, die sagen, ja, dann will ich irregulär auch kommen. Aber Alternativen bieten eine Möglichkeit für die, die am entschlossensten sind, wenn sie sich bewerben können, wenn sie eine Perspektive haben, nicht in ein Boot zu steigen. Aber wir brauchen auch die effektive Entmutigung, dass Menschen nicht in ein Boot steigen. Und da ist, glaube ich, der große Unterschied. Da sehe ich nur eine einzige Option. Nämlich, wenn wir es rechtsstaatlich machen wollen, dass die, die einen Asylantrag stellen wollen und das Recht dazu haben, den stellen können, aber eben nicht automatisch in der EU. Und wenn man das mit Stichtagen und glaubwürdiger Umsetzung, man sagt, ab einem Stichtag ist es sinnlos, von Senegal mit dem Boot zu den Kanarischen Inseln zu fahren. Denn ab diesem Stichtag bringen wir euch zurück in ein Land, wo dann eure Menschenwürde gewahrt ist und ihr den Asylantrag stellen könnt. Und jetzt ist die Frage, wie man das ausgestaltet. Aber natürlich kann jedes afrikanische Land, das nicht im Bürgerkrieg ist, Menschen menschenwürdig aufnehmen. Es geht ja um kleine Zahlen. Und natürlich kann man organisieren, dass es dort Asylanträge gibt. Ich meine, der UNHCR könnte das machen. Nationale Systeme oder die Afrikaner machen es so wie jetzt zwischen Ruanda und Großbritannien beschlossen, dass jeder, der hingebracht wird, automatisch Schutz bekommt. Gar kein Asylverfahren braucht.
I can confirm that we've put an airfield on standby, booked commercial charter planes for specific slots and we have 500 highly trained individuals ready to escort illegal migrants all the way to Rwanda. With 300 more trained in the coming weeks. And these flights will go come what may. No foreign court will stop us from getting flights off.
Aber wir brauchen diesen Moment der Entmutigung. Und wenn wir das verbinden mit legalen Aufnahmesystemen, dann haben wir die Kontrolle, die die große Mehrheit und alle Regierungen in Europa, egal welche politische Farbe, versprechen, weil es die Mehrheit der Bevölkerung fordert. Und diese Kombination erscheint mir als das, woran wir mit Nachdruck arbeiten müssen.
Diese sogenannte Drittstaatenlösung, die Sie hier ansprechen, ich glaube, das bekannteste Beispiel ist, wie Sie schon genannt haben, der Deal zwischen Großbritannien und Ruanda. der ja jetzt auch wieder ausgesetzt wurde. Aber es gibt zum Beispiel auch Italien, hat einen ähnlichen Pakt mit Albanien geschlossen. Daran gibt es auch sehr viel Kritik. Allen voran bei der Frage, was passiert dann mit den Menschen, die bei denen der Asylantrag abgelehnt wird und die dann in diesem Drittstaat festsitzen, weil sie das Herkunftsland auch nicht mehr aufnimmt. Frau Kohnberger, was würden Sie dazu sagen? Wie geeignet ist diese Drittstaatenlösung?
Also ich glaube, es gibt einen guten Grund, warum er jetzt die Labour-Regierung unter Keir Starmer den Ruanda-Plan de facto auf Eis gelegt hat und gesagt hat, das ist uns zu teuer.
The Rwanda scheme, is that dead and buried?
Look, the Rwanda scheme was dead and buried before it started. It's never been a deterrent. Look at the numbers that have come over in the first six and a bit months of this year. They're record numbers. That is the problem that we are inheriting. It has never acted as a deterrent.
Und vor allem auch diese entmutigende oder ich würde eher sagen abschreckende Wirkung, auf die man ja setzen muss bei solchen Auslagerungsabkommen, die ist tatsächlich sehr, sehr umstritten. Die ist umstritten mit Blick auch auf andere historische solche Abkommen. Ich glaube, man hat ja mit der Blaupause des EU-Türkei-Abkommens leider auch gesehen, dass das nicht nachhaltig war. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Seit dem Abschluss des Deals sind deutlich weniger Menschen bei der gefährlichen Überfahrt in der Ägäis ertrunken. Und es sind zunächst auch deutlich weniger Flüchtlinge in Griechenland angekommen. Seit Ende 2017 steigt die Zahl jedoch wieder. Laut Human Rights Watch sitzen rund 13.000 Menschen auf den griechischen Inseln fest. Menschenrechtler kritisieren die unmutbaren Zustände in den Camps. Das Problem: pro Monat werden nur rund 100 Asylanträge entschieden. Schnelle Verfahren und schnelle Rückführungen, das eigentliche Ziel des Deals, wurde nicht erreicht.
Die allermeisten syrischen und afghanischen Geflüchteten, die derzeit nach Österreich kommen, die kommen nicht direkt aus ihrem Herkunftsland. Die allermeisten waren in der Türkei und genau diese Gewalterfahrung, die ich skizziert habe, diese Erfahrung, Bürger zweiter Klasse zu sein, keinen Bildungszugang zu haben, ganz eine hohe Rate von Syrern, die Analphabeten sind, ja, das ist schon auch auf die Erfahrungen im Transitland zurückzuführen, wo man sagen muss, das hat einfach in der Form, wie man sich diese Erklärung vorgestellt hat, nicht funktioniert. Und ich glaube, das wäre ein wichtiges Learning, das wir auch in die Zukunft mitnehmen, weil ja im Windschatten solche Abkommen erstens mal auch mitunter autoritäre Regime vor Ort legitimiert werden, indem man mit ihnen kooperiert, aber darüber hinaus ihnen sehr, sehr viel Geld zahlt. All diese Abkommen und Erklärungen sind unglaublich teuer und vor allem diese abschreckende Wirkung, ich möchte noch einmal darauf zurückkommen, ist tatsächlich in der Praxis etwas komplexer, weil wir es ja bei Migrationsentscheidungen, und das ist, glaube ich, so der eine Punkt, wo wir grundlegend auseinanderdriften. Ich erkenne absolut die Notwendigkeit, von der Irregularität stärker in die Regularität zu kommen. Ja, ich sage immer auch, legale Zugangswege zu diversifizieren. Aber was ich schon glaube, was wichtig ist und für die Ehrlichkeit der Debatte notwendig, ist zu sagen, wir werden nie in diesen utopischen Bereich kommen, irreguläre Migration gänzlich auf Null bringen zu können. Das zeigt einfach die Erfahrung aus der Praxis. Wir wissen, dass es auch immer zu Verlagerungseffekten kommt. Also wenn ich eine Grenze, eine Route, einen Kanal des Zugangs schließe, werden andere erschlossen, sogenannte Sekundäreffekte der Migrationssteuerung, weil Migration eine zutiefst menschliche und nicht nur rein rationale Entscheidung ist. Und deshalb lässt sich das bis zu einem gewissen Grad ja steuern, in gewisse Kanäle lenken, aber nicht vollkommen. Und dieser verbleibende Unsicherheitsfaktor, der ist sehr, sehr schwierig für politische VertreterInnen, weil wie kommuniziere ich, wir können jetzt diese oder jene Maßnahme setzen, aber der eine Hebel ist es nicht und es werden immer noch Leute irregulär kommen, aber halt weniger. Das klingt nicht so toll, wie wenn ich plakatiere Festung Österreich und niemand kommt mehr.
Was ich mir vorstelle, und das meine ich mit Festung Österreich, ein bisschen mehr ungarischen Paprika, ein bisschen mehr ungarisch Chili in das Asylsystem hinein. Das heißt, keine Geldleistungen für Asylwerber, keinen Klimabonus zum Beispiel. Ich meine, auf die Idee muss da mal kommen.
Und das ist, glaube ich, auch die große Schwierigkeit. Und ich bin aber trotzdem der Meinung, wir müssen so ehrlich sein und das immer wieder in die Debatte einbringen. Weil wenn wir jetzt wieder irgendeine Lösung als ein vermeintliches Luftschloss, als den einen Hebel skizzieren und dann wieder dieser Effekt, den von der politischen Vertretung versprochen wurde, wenn dieser Effekt wieder ausbleibt, dann, glaube ich, frustriert das Wählerinnen und Wähler noch mehr und treibt sie erst recht in die Hände rechter und rechtsextremer Politunternehmer. Und diese Gefahr sehe ich einfach.
Festung Österreich, der Slogan, mit dem die FPÖ im EU-Wahlkampf aufgetreten ist. Was würden Sie denn sagen, was kann Österreich alleine denn tatsächlich ausrichten? Gibt es da Möglichkeiten oder müssen wir uns sowieso auf einen europäischen Ansatz verlassen?
Also Österreich, glaube ich, könnte sich auf europäischer Ebene, gerade weil es unmittelbar davon betroffen ist, dafür einsetzen, dass nicht nur einige wenige und vor allem immer weniger werdende EU-Staaten ihrer Asylverantwortlichkeit nachkommen und sehr viele EU-Staaten sich dieser Verantwortlichkeit entziehen, allen voran Ungarn. Ungarn ist dadurch als unmittelbarer Nachbar ein Land, das die gesamte eigene Asylverantwortung, die es zu tragen hätte, ans Nachbarland Österreich abschiebt, weitergibt. Und das ist natürlich dann auch ein Thema, das in der österreichischen Asylantragsstatistik sich niederschlägt. Also ich glaube, da hätte man einen unmittelbaren Dreh- und Angelpunkt, an dem man ansetzen könnte. Und ich glaube auch, dass eine Orientierung innerhalb jener, die noch aufnahmebereit sind und die auch erkannt haben, dass die Rechtsstaatlichkeit gerade auch im Bereich des Asyls aufrechtzuerhalten ist, dass es da auch Allianzen auf europäischer Ebene braucht. Ich sehe diese Allianz nicht mit Ungarn oder Serbien, wie ja die österreichische Bundesregierung in den letzten Jahren auch immer wieder versucht hat oder zumindest damit geliebäugelt hat.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Premierminister, sehr geehrter Präsident, lieber Viktor, lieber Alexander, danke, dass es geklappt hat, dass wir uns hier in Wien treffen. Wir haben das vereinbart, regelmäßig durchzuführen, weil wir gemeinsam Verbündete sind, wenn es darum geht, den Kampf gegen die irreguläre Migration zu führen, aber da vor allem auch den Kampf gegen die organisierte Schlepperei, gegen die organisierte Kriminalität.
Sondern ich sehe diese Allianz eher mit Ländern, wo eben die Möglichkeit, Asyl zu stellen und Asyl zu erhalten, hochgehalten wird. Ja, beispielsweise Deutschland, aber auch Frankreich und andere Staaten.
Die EU hat ja erst im Juni sich nach langem Ringen auf den gemeinsamen EU-Migrationspakt geeinigt.
Erstmals wird es Asylschnellverfahren an den Außengrenzen der EU geben, und zwar für Migranten mit geringer Bleibeperspektive, potenzielle Gefährder und Identitätsverweigerer. Diese Migranten werden in Auffanglagern an den EU-Außengrenzen festgehalten und von dort aus binnen 12 Wochen abgeschoben. Dazu werden die Kriterien für sichere Drittstaaten deutlich ausgeweitet. Die Zahl dieser Länder wird steigen. Auch künftig ist das Land der ersten Einreise in der Regel für einen Asylantrag zuständig. Es greift aber ein verpflichtender Solidaritätsmechanismus. Wer keine Migranten aufnehmen will, kann sich freikaufen.
Herr Knaus, wie würden Sie dann das Ergebnis bewerten?
Keines der wichtigen Probleme wird dadurch gelöst. Also erstens wird EU-Recht derzeit nicht mehr angewandt an vielen Grenzen. Egal was das Recht ist, es wird einfach nicht mehr angewandt. Also die Pushbacks, die im finnischen Parlament diskutiert werden, sind ganz klar gegen diesen Migrationspakt. Die Polen machen sie auch unter der jetzigen Regierung weiter. Die Kroaten machen sie und wurden in Schengen aufgenommen trotzdem. Also wir haben einen Zusammenbruch des Rechtsstaates, weil Mehrheiten in diesen Ländern, das sind jetzt Regierungen der Mitte in den meisten dieser Länder, das sind jetzt nicht rechtsextreme Regierungen, zu dem Schluss kommen, wenn wir Kontrolle wollen, dann setzen wir die Menschenrechte aus. Und da das aber mittlerweile die Mehrheit der Grenzstaaten der EU sind, haben wir diese unmenschliche Grenze. Das große Problem ist, dass der Migrationspakt suggeriert hat, das Problem sind die Gesetze. In Wirklichkeit ist das Problem die Strategie. Wie verhindere ich, dass Menschen Geld ausgeben im Irak oder in Afghanistan oder nach Belarus fahren und dann sagen, ich versuche jetzt durch den Urwald nach Polen zu kommen, weil wenn ich Polen erreiche und ich bin in Deutschland, weiß ich, dann habe ich ein anderes Leben. Wie verhindere ich das? Ohne Pushbacks und ohne Gewalt. Wenn man darauf keine Antwort gibt, dann werden europäische Demokratien auf Pushbacks und Gewalt setzen. Das ist empirisch das, was wir seit Jahren sehen.
Wenn wir den Blick nun Richtung Nationalratswahl und neue Regierung im Herbst wenden, dann wird sich diese, wie auch immer sie ausschauen wird, mit einem Brocken beschäftigen müssen, der sozusagen der zweite Teil dieses Migrationsthema ist, nämlich die Integration. Wir haben eingangs schon ganz kurz darüber gesprochen. Wie geht es dann weiter, wenn die Menschen in Österreich angekommen sind und hier leben? Frau Kohlenberger, um da jetzt einmal positiv darauf zu blicken, welche Beispiele gibt es denn für gelungene Integration, die uns vielleicht im Alltag so gar nicht auffallen?
Ich glaube, das Positivste an gelungener Integration ist ja, dass sie nicht auffällt, weil genau dann ist sie gelungen. Also ich sage immer, sie sind wahrscheinlich in den letzten Tagen entweder von einem ehemals Geflüchteten an der Wursttheke bedient worden oder er hat die Straßenbahn gefahren, mit der sie gefahren sind, oder er hat ihnen die Pizzaschachtel am Abend als Foodora-Lieferant gebracht. Ja. Das nimmt man aber gar nicht wahr als Flucht oder Migration, sondern das sind Menschen, die hier arbeiten, Leben Steuern zahlen. Da ist was gelungen und da ist tatsächlich gerade mit Blick auf die Fluchtbewegung 2015-16 nicht so wenig gelungen. Etwa 70% aller männlichen Geflüchteten, die damals gekommen sind, sind in Arbeit. Wobei ich sage immer, wir müssten auch die Frage stellen, was arbeiten die? Weil da sehen wir eine ganz starke Segregation auf dem Arbeitsmarkt mit teilweise prekären Niedriglohnjobs. Aber es gibt dann auch Themen und Gruppen, würde ich sagen, wo wir bei der Integration nicht so gute Noten uns geben können. Etwa geflüchtete Frauen sind sicherlich ein Thema, auf das man einerseits ein bisschen vergessen hat, das aber auch einfach eine Gruppe ist, die sich etwas schwerer tut, hier Fuß zu fassen, wo die Integration auch zeitlich verlagert ist. Gleichzeitig aber gerade die Integration und auch die Erwerbstätigkeit von Müttern sehr, sehr wichtig ist für die Kinder, für die spätere bildungs- und berufliche Karriere der Kinder der zweiten, der dritten Generation. Das wissen wir. Und diesen Multiplikatoreneffekt wirklich zu heben, das wäre wesentlich. Also das würde ich als eine der wesentlichen Gruppen identifizieren, für die es mehr und vielleicht auch ein bisschen zielgerichtetere Integrationsmaßnahmen braucht. Und dann haben wir tatsächlich ein Thema, das eher bei der zweiten, dritten Generation von Menschen, die entweder nach Österreich geflüchtet oder eingewandert sind, auftaucht. Und das ist schon auch diese Frage von Radikalisierung, Extremismus, ein Abwenden von der österreichischen Mehrheitsgesellschaft, ein Hinwenden zu radikalen Gruppen. Und ich sage deshalb zweite, dritte Generation, weil das tatsächlich fast alle Studien wiedergeben, es ist selten die erste Generation von Einwanderern, die selber geflüchtet sind, die selber migriert sind, die zum Beispiel einem radikalen Prediger zulaufen oder da etwas finden, was ihnen im Alltag hilft oder was sie sagen, das ist etwas, womit ich mich identifizieren kann. Die sind meistens mit dem blanken Überleben befasst. Aber dann passiert etwas und ich glaube, das ist wichtig für die Aufnahmegesellschaft, dahin zu schauen, was da passiert mit der zweiten, dritten Generation, mit Kindern, Jugendlichen, die hier geboren sind, aufgewachsen sind. Und die das Gefühl haben, egal was sie tun und wie sehr sie sich bemühen, so ganz gehören sie nie dazu. Und genau auf dieses fehlende Zugehörigkeitsgefühl, das in der Mehrheitsgesellschaft nicht gefunden wird, vielleicht auch in Kombination mit der einen oder anderen Diskriminierungserfahrung, der einen oder anderen auch vielleicht rassistischen Abwertung, die gemacht wird, auf dieses Gefühl setzen radikalisierende Kräfte, die es leider gibt und die auch, es wurde schon Nahostkonflikt genannt, gerade auch mit dem Hereintragen der Gaza-Thematik in westeuropäische Länder noch einmal aufgeflammt ist. Auf das setzen solche radikalisierenden Gruppen auf. Und da gilt es hinzuschauen. Ich glaube, da hat man leider auch in Österreich mit Blick auf den Terroranschlag am 2. November gesehen, dass da manches nicht so gut funktioniert, auch in der Deradikalisierung, wie man sich wünschen würde. Und auch hier, ich habe leider immer nur so fade Rezepte wie ganzheitlicher Zugang und eigentlich von Anfang an darauf zu achten, dass es engmaschige Betreuung gibt und dass wir vor allem insgesamt, und da gibt es auch wieder nicht den einen Hebel, dieses Zugehörigkeitsgefühl stärken und auch jungen Menschen, die ja grundsätzlich dazugehören wollen, sich einbringen wollen, motiviert sind, etwas zu tun, auch den Eindruck und tatsächlich auch die Wahrnehmung geben, sie können hier dazugehören, sie können sich auch einbringen. Sie haben die Möglichkeit, hier auch sich durch Leistung, wie es ja so schön heißt, zu integrieren. Und wenn diese Erfahrung dann aber ausbleibt, dann öffnet das leider Tür und Tor für solche extremistischen Kräfte.
Ich würde auf das Thema Radikalisierung und Kriminalität gleich noch kommen, auch weil es brandaktuell ist. Gerade vergangene Woche gab es ja den Vorfall, dass wegen eines geplanten Terroranschlags Taylor Swift-Konzerte in Wien abgesagt werden mussten. Vorher würde ich aber noch gern, weil Sie jetzt auch schon die Bedeutung von Bildung angesprochen haben, da noch kurz drüber sprechen. Es hat sich vor wenigen Wochen eine Lehrerin an den Standard gewandt, die voller Sorge war und von einer Überlastung des Bildungssystems gewarnt hat, speziell in Wien. Da hat auch die Familienzusammenführung eine Rolle gespielt.
In Wien ist der Aufbau der mobilen Schulklassen voll im Gang. An 5 Standorten werden Containerlösungen die bestehende Infrastruktur ergänzen. Nötig wurden die Maßnahmen, da der Familiennachzug von Asylberechtigten und der Ukraine-Krieg für einen Anstieg an Schulkindern sorgt.
Wie sehr steht denn das Bildungssystem tatsächlich aufgrund von Migration oder im Zusammenhang mit Migration unter Druck?
Ich glaube, wenn wir die Frage mit Migration, Flucht und Neuankommende verbinden, dann muss man sagen, neuankommende Menschen, ob sie Flüchtlinge oder Migranten sind, wirken oft wie ein Brennglas auf strukturelle Fehlentwicklungen oder Leerstellen in der Gesellschaft. Die decken auch Dinge auf, die mitunter unangenehm sind, sage ich mal, für die Aufnahmegesellschaft. Und das Beispiel Bildungssystem verdeutlicht das auch, weil das Bildungssystem ist ja nicht erst mit der Ankunft vieler, vor allem syrischer Kinder und Jugendliche unter Druck geraten, die vor allem im vergangenen Jahr über die Familienzusammenführung gekommen sind. Wir diskutieren schon seit vielen Jahren die rasante demografische Entwicklung und den bestehenden Lehrerinnenmangel in österreichischen Schulen. Und wir dürfen nicht vergessen, bereits seit dem Frühling 2022 hat das österreichische Bildungssystem sehr, sehr viele ukrainische Kinder und Jugendliche aufgenommen. Für die hat man auch Platz und Ressourcen gebraucht. Auf das setzt dann diese Familienzusammenführung, und da haben wir einen gewissen Buckel gesehen, der übrigens jetzt schon wieder abgebaut ist. Also jetzt sind Familienzusammenführungen wieder rückläufig. Aber darauf hat das aufgesetzt. Und das war dann dieser eine Tropfen, kann man sagen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wohl auch deshalb, weil die Debatte dann sehr schnell, jetzt ein Fremdwort aus der Forschung, ethnisiert wurde, also einer konkreten Ethnie, einer bestimmten Herkunft zugeordnet wurde, dieses Problem, nämlich die Flüchtlingskinder. Ich sage es jetzt sehr schablonenhaft. Dahinter aber stehen strukturelle Fehlentwicklungen im österreichischen Bildungssystem, die seit Jahrzehnten offenkundig sind. Jeder einzelne OECD-Bericht spricht davon, dass Österreich erstens mal ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr bräuchte, wie es vor allem Einwanderungsgesellschaften klassischerweise brauchen und haben, um Menschen sehr früh auch eben zum Beispiel an die Werte zu gewöhnen, wie es dann in der Debatte heißt, oder einfach auch Deutsch zu vermitteln. Ja. Wir bräuchten längst eine Gesamtschule der 10- bis 14-Jährigen. Wir bräuchten ein Schulsystem, das viel später trennt. Wir bräuchten eine Gesamtschule, die auch flächendeckend verfügbar ist und so weiter. Und das natürlich neben vielen Effekten, wo man sagt, gerade Kinder aus bildungsfernen Familien werden dadurch stärker reingeholt und mitgenommen. Aber es hat auch einen Effekt, wenn es um Zusammenhalt und Zugehörigkeit in einer diversen werdenden Gesellschaft geht. Das alles haben wir bisher nicht umgesetzt, deshalb ist es auch hier wieder gar nicht so überraschend. Ich bin auch der Meinung, dass es für keins der Kinder in so einer Klasse zielführend sein kann, wenn man nur mehr ein oder zwei Kinder hat, die Deutsch als Muttersprache haben, weil ja, man lernt natürlich auch von den anderen Kindern, ja. Und diese neue Form der Superdiversität in den Schulen, das ist eine Herausforderung. Aber auch da könnte man natürlich, wenn man denn wollte, politisch gegensteuern. Was aber auch vielleicht einen gewissen Eingriff in die elterliche Autonomie bedeutet, einen gewissen Eingriff auch bedeutet in die Schulautonomie. Das ist aber ein Konzept, wo man auch dahinter stehen muss als Land Österreich, um zu sagen, wir setzen hier an, weil wir wissen, alles, was in diesen ersten Lebensjahren passiert, Kindergarten, Volksschule, ist ganz, ganz wesentlich und prägend für die spätere Schullaufbahn, für die spätere berufliche Laufbahn.
Da gab es ja auch vor kurzem Aufregung darüber, sollen Eltern nicht mehr entscheiden dürfen, in welche Schulen ihre Kinder gehen. Ein anderes Aufregerthema, das auch ganz aktuell ist, ist das Thema Sozialhilfe, dass sich arbeiten gehen quasi nicht mehr auszahlt in Österreich.
Im Nationalratswahlkampf sorgt die in den Bundesländern unterschiedlich geregelte Sozialhilfe jetzt für Debatten. Auslöser ist eine syrische Großfamilie, die in Wien deutlich mehr Sozialhilfe bekommt, als das in anderen Bundesländern der Fall wäre.
4.600 Euro nur an Sozialhilfe bekommt die Flüchtlingsfamilie pro Monat von der Stadt Wien überwiesen.
Was würden Sie denn sagen, was müsste geschehen, um Arbeitskräfte besser zu integrieren?
Das Thema Mindestsicherung und Sozialhilfe ist ein großes Thema. Ich beschäftige mich ja immer wieder in unterschiedlichen Forschungen, die wir beispielsweise auch fürs AMS durchführen, mit der Frage, wie können vor allem geflüchtete Menschen in den Arbeitsmarkt gebracht werden. Hier wiederum als erstes ein Reality-Check. Natürlich dauert das bei Menschen, die kriegsvertrieben sind, länger als bei regulären Migranten, die schon mit Blick oft auf eine Jobzusage, die sie haben, nach Österreich kommen. Die gibt es ja auch. Das dauert länger bei Menschen, die sich quasi gar nicht oder kaum vorbereiten konnten aufs Zielland, die der Sprache nicht mächtig sind und die dann häufig auch noch andere Themen mit sich bringen, die halt auch behandelt werden müssen. Mitunter auch psychische, physische, gesundheitliche Probleme etc. Ich glaube, was wir einfach gelernt haben oder was wir sehen mit Blick auf die Vergangenheit und die letzten Jahre, ist, dass es so rasch wie möglich Zugang zu Deutschkursen braucht, dass es ein flächendeckendes Deutschkursangebot idealerweise schon während des Asylverfahrens braucht, für Gruppen mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit, wie das genannt wird. So ist es übrigens derzeit auch gesetzlich in Österreich vorgesehen. So steht es im Integrationsjahrgesetz, dass auch während der Asylverfahrensphase bereits jene Nationalitäten, wo man weiß,
hohe Schutzquote schon Zugang haben zu solchen Kursen. Nur wird das aus Ressourcengründen nicht immer umgesetzt. Und das ist ein Thema natürlich. Ja. Wir wissen auch, dass einfach die Bildungs- und die beruflichen Systeme in den Herkunftsländern von Geflüchteten teilweise anders sind als das österreichische System. Vielmehr wird auf informelle Kompetenzen und Fähigkeiten gesetzt, ja, weniger auf formale Qualifikationen. Ich darf ein Beispiel geben. Viele afghanische Frauen haben aufgrund des Taliban-Regimes ihr Leben lang nie wirklich Bildungszugang gehabt, waren nie im formalen Schulsystem drinnen und sagen dann, wenn man sie beim AMS-Termin fragt, was kannst du, sagen die, nix. Ja, ich habe kein Zeugnis, ich kann nichts. Wenn man danach fragt, und das dauert eine gewisse Zeit, da braucht es auch entsprechende Kompetenzchecks beispielsweise, dann sagt die Frau, naja, ich habe fürs ganze Dorf immer die Brautkleider genäht. Ja, das ist ja eine manuelle Form der Tätigkeit, ein Handwerk, das ich gelernt habe, das ich mitunter einsetzen kann, aber wo ich erst draufkommen muss, dass das die Person kann und auch willens und fähig ist, das hier in Österreich zu tun. Da braucht es mehr Zeit, da bin ich wieder bei der Frage von Ressourcen. Ich glaube, wesentlich ist es auch motivierend einzugreifen und vor allem dürfen wir nicht vergessen, und das wissen wir aus Jahrzehnten der Armutsforschung, man braucht schon ein gewisses Fundament, eine gewisse Stabilität und auch eine gewisse finanzielle Absicherung, eine Grundsicherung, von der aus weg ich mich dann auch in Jobs bewerben kann. Wenn ich absolut in ökonomischer Deprivation bin, ja, und quasi tagtäglich ums Überleben kämpfe, dann klappt das leider sehr schwierig, dass ich mich im Deutschkurs auf den Spracherwerb konzentriere oder dass ich mich sinnhaft um einen Job bemühe. Das wissen wir einfach. Und ich glaube, auf all diese Erfahrungswerte und auch Erkenntnisse aus der Forschung gilt es aufzusetzen und die umzusetzen. Und ja, da stimme ich leider zu, da hilft halt so ein bisschen dieser populistische Querschuss, der immer mal wieder daherkommt, nur bedingt. So ehrlich muss man sein.
Kommen wir zurück auf die vorhin angesprochene Radikalisierung und Kriminalität. Über Fälle von Jugendbanden haben wir ja zum Beispiel auch hier im Podcast schon öfters gesprochen. Das sind dann so Dinge, die medial groß gespielt werden, die dann mit den Leuten auch hängen bleiben. Und wenn man sich dann zum Beispiel noch Reden der FPÖ anhört, dann klingt es so, als würde die Kriminalität in Österreich aufgrund von Migrantinnen und Migranten steigen.
Und die Ereignisse der letzten Jahre, die Terroranschläge, aber die Ereignisse der letzten Wochen, Messerangriffe, Machetenangriffe, Gruppenvergewaltigungen an jedem Tag.
Stimmt denn das, Herr Knaus?
Also gerade bei Kriminalitätsstatistiken ist es ja unglaublich leicht zu manipulieren. Weil wir ja erstens immer die Frage haben, was wird gemessen? Was ist die Dunkelziffer? Kommt es wirklich auf die Zahlen an oder kommt es eher auf das Gefühl an von Unsicherheit? Aber das große Bild ist, glaube ich, relativ klar. Natürlich, wenn überdurchschnittlich viele junge Männer in ein Land kommen, dann nimmt auch die Wahrscheinlichkeit von Kriminalität zu. Aber Österreich ist heute eines der sichersten Länder der Welt. Immer noch. Absolut. Und Österreich ist viel sicherer als vor 30 oder 50 Jahren. Also eine der Zahlen, wo die Dunkelziffer relativ gering ist, ist Mordraten. Und wenn man sich einfach ansieht, wie viele Menschen werden ermordet in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, heute und vor 50 Jahren, dann sieht man einen unglaublichen Rückgang bei der Zahl der Menschen, die ermordet werden. Und das war immer ein Randphänomen, aber das ist schon bedeutsam. Und was interessant ist, dieser Rückgang bei Gewaltverbrechen geht einher mit einer unglaublichen Veränderung unserer Gesellschaft. Wir sind viel vielfältiger. Ich nehme ein Beispiel, weil das ja im Zentrum der Debatte steht. 1950 gab es in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland keine Muslime. Praktisch keine. Heute sind es 4, 5, 6, 7%. Das ist immer noch eine kleine Gruppe. Aber die Tatsache ist, mit der Aufnahme von Muslimen, und jetzt könnte ich auch sagen von Orthodoxen, ich könnte auch sagen von in Deutschland Russlanddeutschen, mit der Aufnahme von Menschen aus anderen Kulturkreisen ist dieser Rückgang in der Gewalt in der Gesellschaft einhergegangen. Und ich glaube, wir unterschätzen, wenn es gelingt, und die Einzelfälle sind natürlich immer ernst zu nehmen, aber verzerren natürlich die Wahrnehmung, wenn es gelingt, die Strukturen, die wir in Österreich wiederum, glaube ich, recht vorbildlich haben, im Großen und Ganzen, man bemüht sich ja hier, und wie gesagt, die Zahlen sind derzeit besonders hoch, darum geraten auch Strukturen an Grenzen, aber man bemüht sich trotzdem, man gibt ja nicht auf. Wenn man diese Strukturen erhält, Gesellschaften und Werte und Kulturen ändern sich ganz schnell. Ich schreibe jetzt gerade ein Buch über Europa und frage mir, was sind europäische Werte, und schaue mir das Rheintal an und stelle mir dann so einfache Fragen. Wann wurde eigentlich das Wahlrecht für Frauen eingeführt? Mitten in Europa, im katholischen Europa. In Liechtenstein 1984, in der Schweiz 1971, in Appenzell-Innerrhoden 1990. Wann wurde Vergewaltigung in der Ehe kriminalisiert? Schauen Sie sich das mal an für diese Länder. Wann wurde Homosexualität entkriminalisiert? Wir haben eine drastische Veränderung in Grundwerten unserer Gesellschaft in den letzten 50 Jahren, die ganz klar in eine Richtung gehen. Und wenn dann Leute zu uns kommen aus ganz anderen Kulturen, die bei diesen Themen so denken wie unsere Großeltern, und die werden dann in diese Welt geworfen und haben diesen traumatischen Weg, klar, dann muss man sich anstrengen. Und das Gefährliche an den Rechtsextremisten ist ja, dass sie uns sagen, Kulturen ändern sich nicht. Also unsere Kultur hat sich nicht geändert, die andere Kultur wird sich nicht ändern, daher kommen wir nicht zusammen. Und letztlich führt das, und das wird, glaube ich, unterschätzt, und wir sehen das ja in Großbritannien jetzt mit der extremen rassistischen Gewalt, dann zu der Idee, ja, wenn wir uns nicht anpassen können, wenn wir Kulturen sich nicht verändern, dann müssen wir die anderen am Ende vertreiben. Und das habe ich auch gesehen in den letzten 30, 40 Jahren in Europa, Bosnien, Kosovo, jetzt Karabach, jetzt in der Ukraine, wo einfach Millionen Menschen mit Gewalt vertrieben werden. Das würde ich ernst nehmen als Gefahr, nur wir sind derzeit da zum Glück in Westeuropa, in der EU und in Österreich noch weit davon entfernt. Und das ist der Kampf, den wir führen müssen, zu zeigen, wir können in diversen Gesellschaften nicht nur zusammenleben, sondern gut zusammenleben. Und diese Gesellschaften entwickeln sich letztlich in Richtungen, die positiv sind.
Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund zu vertreiben, das erinnert an ein Konzept, mit dem auch die FPÖ liebäugelt, nämlich der sogenannten Remigration.
Und daher fordern wir Sie auf, meine Damen und Herren der Regierungsparteien und auch der SPÖ. Setzen Sie sich in dieser EU ein dafür, dass es endlich einen Remigrationskommissar gibt. Denn das wird die einzige Chance sein, dass wir auf diesem Kontinent wieder in Frieden leben können.
Frau Kohlenberger, was bedeutet denn das eigentlich? Und was sagen Sie dazu, dass die Rechten sich diesen Begriff vereinnahmen?
Also ich bin auch der Meinung, wie viele andere Expertinnen und Experten, aber auch Proponenten aus der Zivilgesellschaft, dass man den Begriff im Grunde gar nicht verwenden sollte, weil er von ganz rechts außen kommt. Damit gemeint sind Deportationen, Abschiebungen, wo man aber gesehen hat, da geht es nicht nur um jene, die zu Unrecht in einem Land aufhältig sind, wo es ja auch die Notwendigkeit von Rückführungen gibt, die ja durchgeführt werden, auch aus Österreich heraus, sondern da geht es, wie auch dieser Geheimplan, der von der Plattform Korrektiv aufgedeckt wurde Anfang des Jahres in Deutschland, da geht es ja auch um die vermeintliche Rückführung von deutschen Staatsangehörigen mit sogenannten Migrationshintergrund, teilweise auch über Generationen zurückliegende Einwanderungserfahrung. Und da sieht man schon, dass wir nicht den Fehler begehen sollten, dass sozusagen diese Beschneidung von Rechten bei den ganz marginalisierten Gruppen verbleibt. Also nicht, wir beschneiden das Flüchtlingsrecht, das Asylrecht, das ist in Ordnung und so weiter. Leider hat die Geschichte gelehrt, dass sich das dann weiter fortsetzt und auch auf die Rechte von bereits etablierteren Gruppen in der Gesellschaft ausgreift, also auch eine zersetzende Funktion hat. Deshalb haben ja Geflüchtete gerade in westlichen Demokratien auch Signalwirkung für den Stand von Rechtsstaatlichkeit, für den Stand von demokratischen Grundwerten. Ich glaube, das hat diese Begrifflichkeit oder diese Thematisierung von Remigrationsplänen wirklich beispielhaft gezeigt. Es hat aber auch verdeutlicht, finde ich, dieses große Thema im Hintergrund, nämlich wie gehen wir denn damit um, dass immer mehr, ich würde sagen fast schon Diskurshoheit, auch von rechts der Mitte an sich gerissen wird, dass immer mehr dieser rechtsextremen Konzepte, Theorien und Ideen in die Mitte der Gesellschaft ausgreifen. Das beginnt ganz stark im digitalen Raum, aber übersetzt sich dann in den analogen. Wiederum die derzeitigen rassistischen Ausschreitungen in Großbritannien sind leider ein gutes Beispiel dafür, weil auch da sieht man, angestachelt von ganz stark rechtsextreme nationalistischen Fraktionen in der Gesellschaft, muss wirklich sagen Fraktionen nur, und dann aber mittlerweile auch sich angeschlossen diesen Protesten jenen, die sagen, na, ich bin ja nur eine besorgte Bürgerin. Das mag für die Einzelnen zutreffen. Ich mag nicht sagen, dass alle, die da mitlaufen, Neonazis sind. Absolut nicht. Aber es geht darum, wie der Diskurs auch gekapert wird und eben, was das für eine zersetzende Wirkung für unsere Gesellschaft hat.
Also ich glaube nicht, dass das ein Problem des Diskurses ist, aber wo wir extrem aufpassen müssen. Und es geht ja hier auch um einen wirklichen Kampf der Ideen. Es gibt natürlich diejenigen, die sagen, das, was wir in den letzten 40 Jahren in Europa erlebt haben, dass es in allen unseren Gesellschaften jetzt Muslime gibt, dass wir diverser sind, dass sehr, sehr viele Menschen Migrationshintergrund haben, das lässt sich alles zurückdrehen. Es gibt die, die das sagen, die das planen und die haben einen Diskurs, der im Internet extrem verfängt. Der Diskurs vom kommenden Bürgerkrieg.
Jeder Mensch, der hierher kommt, der bringt ein Paket, ein Mindset mit. Und das kriegt man auch nicht einfach so raus. Er kann das nicht an der Grenze abgeben und kriegt dann ein deutsches Mindset. Ja, und dann ist alles gut. So läuft das nicht.
Ich und Elon Musk sind da ein bisschen anderer Meinung. Wir denken, dass es so wird wie in England, dass ein Bürgerkrieg unvermeidbar wird.
Jetzt, liebe Freunde, ist der Ernstfall offenkundig. Jetzt sind wir in das Stadium des Vorbürgerkriegs eingezogen.
Also da stecken politische Interessen dahinter. Ich meine, wir haben einen Regierungschef, Viktor Orban, der schon 2018 gesagt hat, im Wahlkampf in Ungarn, London ist gefallen, weil sie einen pakistanischstämmigen Bürgermeister haben. Und er hat damals 2018 die rhetorische Frage gestellt, wer hat den Mut, das zurückzudrehen, die Islamisierung unserer Städte? Das ist ein Regierungschef, der mittlerweile mehr Wahlen gewonnen hat als jeder andere Regierungschef in Europa. Wir sind also in der Mitte der Gesellschaft. Am Europäischen Ratstisch sitzen Leute, die sozialen Medien werden beherrscht von Leuten, die sagen, das steuert alles auf einen unvermeidlichen Konflikt hin, der am Ende gewalttätig sein wird. Und dieses Denken, dass diese Migration uns zerstört, eine Gefahr ist, dieses Denken ist gemeingefährlich.
Ich würde ihm zustimmen, ich glaube aber schon, dass der Diskurs an sich auch ein Problem ist. Ich sehe mit Blick auf österreichische Debatten ein immer stärkeres Auseinanderklaffen von Rhetorik und Realität. Also man muss einfach sagen, diese Mindestsicherungsdebatte hat das offenkundig gemacht. Die hat ja irgendwie auch ein bisschen so suggeriert, dass erstens alle syrischen Familien achtköpfig wären und zweitens kein einziger syrischer Flüchtling in Österreich jemals Arbeit gefunden hat. Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Die Mehrheit, die 2015 gekommen sind, die arbeitet. Und da sehe ich vor allem jene Politakteure, die jetzt Gerhard Knaus angesprochen hat, das sind die, die das Problem brauchen und eben genau deshalb keine Lösung wollen, weil sie das Problem anfeuern, anfachen. Die wollen ja diese bürgerkriegsähnlichen Zustände, weil sie daraus Kapital schlagen. Und das gelingt nur dann in allererster Instanz, wenn ich es schaffe, die da anders zu machen als wir. Ja, also dieses Fremdermachen, Fremdhalten und auch auf unterschiedlichen Ebenen gelagert zu suggerieren, dass dieses Wir von den anderen ganz stark bedroht ist. Dass das nämlich rückwärts gewandt, ja, diese Retrotopia, wir stellen wieder eine vermeintlich homogene Gesellschaft, die es in der Form eh nie gab, weder in Österreich noch in den Vereinigten Staaten noch sonst irgendwo, stellen wir wieder her. Das ist dieses Versprechen, mit denen gerade rechtspopulistische Parteien jetzt Auftrieb erfahren. Und es beginnt, glaube ich, mit dieser Abgrenzung vom anderen und auch einer Form der, ja, ich möchte sagen, Dehumanisierung, die sehr schleichend ist, die auch vor allem mal verbal beginnt, aber die notwendig ist, weil erst dann, wenn ich den anderen in irgendwie eine andere Kategorie von Mensch verfrachtet habe, als ich selber bin, erst dann ist es möglich, auch gewisse Handlungen zu setzen, die dann mich nicht mehr in der Form betreffen. Also ob das jetzt Deportation, Stichwort Remigration ist oder ob das andere Dinge sind. Ja? Weil ich brauche eben diese Trennlinien ganz hart, um auch dieses Wir-Gefühl und das Gefühl, dass das Wir bedroht ist, überhaupt zu generieren. Und dadurch muss ich die anderen bedrohlicher machen, fremder machen, als sie sind, größer machen, als sie sind und vor allem irgendwie halt abseits jener Kategorie machen, in der ich mich befinde.
Herr Knaus, sehen Sie in der österreichischen Politik Konzepte, Lösungsvorschläge, die Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung gehen?
Also ich würde den Parteien, die in den letzten Jahren Verantwortung hatten, raten, nicht vor dem davon zu laufen, was sie gemacht haben. Österreich hat den Rechtsstaat erhalten. Das war der Grund, warum wir keine ungarischen oder kroatischen Verhältnisse an den Grenzen hatten. In Österreich wurden Leute behandelt, so wie es österreichisches Recht, EU-Recht, Menschenrechte, die Flüchtlingskonvention erfordern. Darauf sollten wir stolz sein. Und das ist der Unterschied zu Parteien, die sagen, schaffen wir die Menschenrechtskonvention ab. Das ist eine harte Linie. Und die wird manchmal verwischt und ich glaube, das bringt niemandem etwas, weil es ist jedem offensichtlich, egal wie oft sich der Bundeskanzler mit Viktor Orban zeigt, das, was Viktor Orban macht, macht Karl Nehammer weder als Innenminister noch als Kanzler. Und das ist extrem wichtig und gut. Nur es bringt dann nicht so zu tun, als wäre man irgendwie gerne Orban, hat aber nicht die Fähigkeiten oder den Mut dazu. Das, glaube ich, ist die falsche Strategie. Also ich glaube, auch in Wien, da regiert ja jetzt die SPÖ in einer Koalition, ebenfalls klar zu sagen, Wien ist eine Ausnahmestadt, ein Leuchtturm. Wie viele Leute hier integriert wurden, wie viele Leute zugewandert sind. Klar sind Schulen überfordert, wenn auf einmal eine ganz besonders große Zahl kommt. Und all diese Probleme muss man ernst nehmen, diskutieren. Dazu haben wir Medien und dazu haben wir die Zivilgesellschaft, dazu haben wir auch die Politik. Aber sie sind lösbar. Letztlich wird der Erfolg von Städten wie Wien davon abhängen, das zu lösen. Aber auch da nicht davon zu laufen vor dem, was wir haben. Gleichzeitig aber halte ich es für extrem wichtig, auch klar zu sagen, wir wollen die irreguläre Migration in die EU reduzieren und kontrollieren. Das ist jetzt für den österreichischen Wahlkampf im Grunde genommen nur deswegen wichtig, weil man sagt, es gibt eine Alternative zu den inhumanen Konzepten, die sagen, Kontrolle gibt es nur, wenn wir die Menschenrechte opfern. Wir haben es nicht getan, wir sind stolz darauf, wir tun es auch weiter nicht. Wir lösen die Probleme, wir wollen Kontrolle, wir arbeiten mit anderen in Europa. Und ich glaube, das wäre ehrlich, es wäre glaubwürdig und das ist extrem wichtig in der Politik. Und es würde den Fehler vermeiden, so zu tun, als hätte es da diese Orbánsche Option gegeben, aber irgendwie hatten wir nicht den Mut, sie zu ergreifen. Weil dann sagen die Leute, ja, dann wählen wir die, die den Mut haben, diese harten Maßnahmen um den Preis der Menschenrechte zu ergreifen. Und das ist eben nicht die, die in den letzten Jahren regiert haben.
Was würden Sie dann abschließend vielleicht Menschen mitgeben, die mit Sorge oder Ängsten auf dieses Thema blicken?
Ich greife da gerne auf eine jahrzehntealte Theorie aus den Sozialwissenschaften zurück, die Kontakttheorie, die interessanterweise in vielen, nicht allen, aber in vielen geografischen, historischen Kontexten hält, die nämlich besagt, dass zwei einander mit Vorurteilen und Ressentiments gegenüberstehende Gruppen genau diese Vorurteile abbauen können, wenn sie miteinander in den persönlichen Kontakt, in den Austausch treten. Ich glaube, auch deshalb funktioniert in Wien dann tatsächlich manches besser als in Landstrichen Österreichs, wo gar kein Flüchtling ist, weil dadurch aber auch diese Projektionsfläche Flüchtling erst so riesengroß werden kann, weil ich da alles mir vorstellen kann drunter, aber überhaupt keine Möglichkeit des Reality-Checks habe. Also ich glaube schon, dass der persönliche Kontakt, der Austausch, das ist bitte nicht der digitale Austausch im virtuellen Raum und schon gar nicht auf den sozialen Medien, sondern der persönliche Austausch auch sehr viel helfen kann, Räume zu fördern, wo das wieder mehr möglich ist. Und ich spreche jetzt gar nicht nur über den Austausch zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen, sondern auch soziale Durchmischung ganz, ganz wesentlich. Auch da ist in Wien, Stichwort sozialer Wohnbau, viel gelungen. Aber ich glaube schon, wir drohen, vielleicht auch ein bisschen aus der Pandemie herauskommen, immer weiter so uns voneinander zu entfernen. Also diese Blasenbildung, die ist schon bis zu einem gewissen Grad real. Und da mehr auf Austausch, auf Konfrontation zu schauen. Und ja, sich auch vielleicht bewusst manchmal Gegenmeinungen aussetzen. Ich zum Beispiel habe mir das selber vorgenommen und ich finde, das kann unglaublich bereichernd sein, wenn man gewisse rote Linien einhalten, sich bewusst auch mit Menschen umgibt, die nicht nur die exakt gleiche Meinung wie einer selber haben. Ich muss mir ehrlicherweise sagen, der Algorithmus im Hintergrund macht es manchmal schwieriger, mit solchen Leuten in Austausch zu treten. Aber natürlich ist das möglich. Und das wird auch ein bisschen zu lernen, auch im Sinne einer Toleranz nicht nur für andere Meinungen, sondern auch Toleranz für eine gewisse Komplexität in der Debatte. Und ich glaube, das haben wir jetzt ja heute gezeigt, die Migrationsdebatte ist sehr komplex, wenn man sie mal öffnet und genauer betrachtet. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das kann jeder Einzelne tun.
Und ich würde nochmal sagen, die Tatsache, dass das Land mit den meisten Ausländern an der Bevölkerung ist die Schweiz in Europa, die Stadt mit einer der höchsten Zahlen von Ausländern oder Menschen mit Migrationshintergrund ist Wien. Dass das eben auch erfolgreiche Gesellschaften sind, sollte uns auch Mut machen. Also gerade ein Land wie Österreich sollte stolzer sein auf das, was es bis jetzt geschafft hat und sollte daraus auch den Mut beziehen, sich nicht von diesen Sirenengesängen der gefährlichen Vereinfacher und wirklich der mörderischen Konzepte von diesem Weg abbringen zu lassen.
Vielen Dank, Gerald Knaus, Judith Kuhnberger für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 € pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard. Ab nächster Woche ist dann auch Lucia Heisterkamp wieder dabei und wir starten wieder mit unseren regulären Folgen. Wer jetzt noch nicht genug von Österreich-Content hat, der schaut am besten auf YouTube vorbei. Dort gibt es nämlich unsere neue Videoserie Österreich erklärt zu sehen. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu der Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an dem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholt Wilhelm, Christoph Neuwirth und Janis Schakarian. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Tschüss und Baba.